Missing Link Original.
Herzlich willkommen bei Hangweirer und Palfrader,
dem Podcast, in dem wir uns mit Berühmtheiten unterhalten.
Na, ist dann. Hallo, ihr Zuckergoschis, herzlich willkommen bei Hangweirer und Palfrader. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast.
Mit dem ich aufgewachsen bin. Ich weiß nicht, ob dir das unangenehm ist, weil das ein gewisses Datum, einen Datumstempel auf sich drauf hat. Auf jeden Fall, Andreas Witasek ist da. Ja. Andi, habe ich gelernt.
Ja, Andreas, geht auch. Ja, ja, also wie gesagt, in meinem Alter ist Andreas schon vertretbar. Du und bist mit mir aufgewachsen.
Ja, mit den
war ich Babysitter von dir, oder was?
Nein, aber die Elfie Eschke-Filme, Schwabinizi.
Elfie Eschke-Filme. Man wird oft auf Sachen angesprochen. Und immer dann nicht, wo man sagt, ja.
Soll ich die Brüder-Trilogie sagen?
Ist das ja, das ist ja? Fast schöner. Nein, Elfie, gar
ich kann das Ganze
nicht.
Noch toppen mit Müllers Büro.
Ja, da das ist auch.
Bin ich
ja,
als junger Mensch ja. Im Kino gesessen und hab dich vergöttert.
Ja,
und dann habe ich dich irgendwann einmal in der Shopping City Süd, habe ich dich beim Einkaufen gesehen und du warst in Begleitung einer unfassbar attraktiven Frau.
Das kann schon sein damals, ja. Und also jetzt auch nach wie vor.
Ich bin mit meinen cool. Schulkolleginnen dort einkaufen gewesen und mir gedacht, ah, Kabarettist, das wäre eine gute Idee.
Das heißt, ich bin schuld an deinem Werdegang sozusagen. Ja?
Vielleicht, ich weiß
ja,
es
und
nicht.
Und hat sie es ausgezahlt?
Ich denke schon, ja, ich mache den Beruf, den ich liebe.
Und du hast eine attraktive Frau auch, so viel ich weiß.
Absolut, ja, absolut.
Ja.
Absolut.
Kann ich bestätigen, ja.
Ich muss mich bei dir entschuldigen.
Ja, ich bitte darum, ja.
Ich habe in einer Podcast-Folge erzählt, dass du einen unfassbaren Schaß fahren hast lassen. Und ich habe dann drüber nachgedacht und gesagt, das stimmt ja gar nicht. Das warst nicht du, es war der Thomas Maurer.
Ja.
Du bist nur daneben gestanden. Wir sind zu dritt da gestanden, der Maurer, du und ich, und zwar für Dorfers Donnerstag.
Okay, ja, das
ein Einspieler,
sein.
Den wir damals gedreht haben in diesem wunderschönen Gebäude von den Sängerknaben.
Ja, im Mut, oder was?
Genau, Mut haben wir gedreht und der Regie hat damals der David Schalko gemacht.
Wie so oft beim Dorfer, ja.
Und es war ein One-Shot, das hat er sich eingebildet, der David, dass wir die Kamera folgt eben dem Geschehen und wir mussten still dastehen, bis wir an der Reihe waren.
So, dass sie uns abholt, die Kamera.
Genau. Mhm. Und der Maurer war am Vortag etwas trinken, sagen wir es euphemistisch. Er war trinken. Und ich kann mich noch erinnern, dass als er ans Set gekommen ist zur Maske, hat er dermaßen aus der Pappen gestunken, dass wir den Aufnahmeleiter gebeten haben, so viel scharfe Kaugummis wie nur irgend möglich zu besorgen, um sie dem Herrn Maurer ins Maul zu stecken, weil er aus der Goschen gefeiert hat, dass die dir nicht mehr zuhören.
Du kommst aus einer Entschuldigung bei einem Kollegen im Podcast zu zehn Gründen für zehn weitere Entschuldigungen.
Ja, aber so hat man Fortsetzungen.
Jetzt ja, genau.
Jetzt muss man den Maurer da
haben.
Nein, ich kann mich gleich, um es abzukürzen, ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich weiß nur, und das spricht, ja, aber das ist auch eine Alterssache natürlich, aber das spricht natürlich für die Reichweite eures Podcasts, weil mich irgendjemand angesprochen hat und gesagt, ich habe beim Joggen gehört, du hast einen irrsinnigen Schaß lassen beim Drehen. Und dann haben wir gedacht, hallo? Und dann habe ich das nur irgendwo gelesen, im Weekend oder in irgendeiner Beilage, und haben wir gedacht, na Moment, also ich stehe schon zu meinem Schaß, aber wenn ich selber los.
Also ich korrigiere hiermit, war nicht der Andi Witasek, es war der Thomas Maurer, der uns fast umgebracht hätte, beide.
Völlig unkollegial. Also ich versuche, Chance dorthin zu platzieren, wenn Drehpausen sind.
So der Chance war natürlich unfassbar. Was mich aber mehr irritiert hat, war dieses infantile Lächeln vom Maurer.
Vielleicht sadistisch.
Mit ein bisschen Stolz, weißt du, was er da jetzt gerade gemacht hat.
Aber da wir alle seinen ehemaligen Hund kennen, wissen wir, dass die Mizi ihn noch toppen konnte.
Ja, das ist richtig.
Die war Gebäuderäumen sozusagen, die Chance von der Mizi.
Die wäre eigentlich unter biologischer Kampfstoff
Ja, das ist ein Kampfhund, aber nicht wegen der Rasse, sondern wegen der Chance.
Die Mizi hätte sich, bevor sie einen Menschen gebissen hätte, wahrscheinlich selber gebissen.
Weil sie war so lieb. Ich habe einen mittlerweile auch der verstorbenen Mops, den ich gehabt habe, der Oscar, der hat sich ja auch mit der Mizi, also wir haben die nebeneinander stehen lassen können, ohne dass also die Mizi den mit einem Schnapper gefrühstückt hätte.
Ja. Das war übrigens eine unfassbar tolle Pointe in einem deiner Programme, als du eben vom Oscar erzählt hast und dass ein anderer Hund ihm ein Auge...
Ja, du hast sie geliebt, hast mir scheinbar erzählt, wo gesagt, der wollte nur spielen, aber nur mit dem Auge. Ja. Was leider wirklich wahr ist. Es ist zwar im Nachhinein lustig, also sag...
Natürlich war es tragisch damals.
Da sind wir schon bei Humor, nicht? Weil tragische Sachen dann mit Humor dann irgendwie dann noch leichter zu schlucken sind.
Tragisch und Zeit ist Humor.
Ja, genau. Woody Allen? Ist das das?
Ich weiß es nicht.
Na, oder dann gibt es ja auch das von Charlie Chaplin, der sagt, in der Nahaufnahme ist es Drama und in der Totalen ist es eine Komödie.
Auch schön. Es sind alles Variationen von einer Geschichte oder alles passiert zweimal. Einmal als Tragödie und einmal als Farce oder so. Das ist Karl Marx.
Na schau.
Ja, in der Geschichte
das
passiert
von drei verschiedenen Autoren.
Karl, von lauter eigentlich ganz netten Menschen, also netten Menschen, nicht unwichtig, nicht? Karl Marx,
richtig.
Charlie Chaplin und Woody Allen.
Apropos, schon mal da gewesen, ich habe jetzt gesehen, du hast eine Wiederaufnahme im Rahmhoftheater. Du spielst den Herrn Karl wieder.
Ja, ich spiele ihn am Nationalfeiertag.
Ich darf eine Empfehlung aussprechen. Das ich habe den Abend gesehen, es ist ein großartig, wie du das machst. Respekt.
Ja, weil die Latte doch sehr, sehr hoch liegt. Sehr hoch. Und in dem Moment, wo ich es gesagt habe, wo ich den Leuten gesagt habe, überlegen wir den Herrn Karl zu machen, haben wir gesagt, na, du Finger weg, das sind schon Leute Kaliber gescheitert. Also da steht der Qualtinger wie ein großer Türwächter vor diesem Stück. Und dann haben wir gedacht, das hat mir dann gereizt, dann hat es was Sportliches
bekommen.
Aber jetzt
lieferst du ein Stichwort. Ja. Dasselbe könnte man über Larry David und Curb Your Enthusiasm sagen. Du hast Witasek gemacht. Happy?
Happy, nicht wirklich happy wäre ich gewesen, wenn wir die Chance gehabt hätten, es noch weiterzumachen. Ja. Es ist dann eigentlich nach einer Staffel, glaube ich, beendet worden.
Hat da der Mut gefehlt oder das Geld?
Naja, wie so oft auch im Fernsehen, wenn nicht gleich die Quoten stimmen und wenn dann irgendwie die Verantwortlichen vom Anfang an schon nicht überzeugt sind und dann das immer an verschiedenen Sendeplätzen. Also das gab, es gab so absurde Geschichten wie es war angekündigt um so und so viel Uhr und ist früher gesendet worden dann. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn dann die Quoten nicht stimmen.
Ja,
nicht?
Komisch.
Aber ja, das ist Vergangenheit, das ist gegessen. Es war schöne Arbeit und es war eigentlich das einzige Mal, wo ich Drehbuch geschrieben habe mit dem Uli Breeck gemeinsam, der ja großer Profi ist, was Drehbücher, also das wissen wir, der ist ja eigentlich der Drehbuchautor in Österreich. Und das war eine gute Erfahrung, aber wir haben uns zu viel vorgenommen. Es ist zu viel, es war zu viel innere Monologe, es hat gescheitert. Ja? Man hätte es ruhig, man hätte es ein bisschen publikumswirksamer anlegen können, finde ich. Aber es war gut, ja.
Du spielst auch noch immer, zum Glück, Kabarett.
Ja.
Wie heißt denn aktuelles Stück? Damit man das
aktuell heißt Spätlese.
Ja, das hat Premiere gehabt.
Das hat Premiere gehabt, wurde gleich einmal verschoben, weil ich Öner bekommen habe. Ich kann das Wort schon nicht mehr aussprechen, weil es mir so am Nerv geht. Dieses mexikanische Bier, das man schon vorher nicht geschmeckt hat. Und wurde verschoben und war dann Winter 23 war Premiere und hat sich seitdem wieder, es verändert sich ja dauernd beim Spielen. Es entwickelt sich, verändert sich, Sachen fallen weg, die dann uninteressant werden. Neue Sachen kommen beim Spielen dazu, beim Improvisieren, wo man kurz drauf sagt, die Pointe behalte ich. Dann liest mir irgendwo was oder irgendjemand
das
sagt
passiert
was.
Passiert mir auch hin und wieder. Das ist.
Naja, aber das
ich
ist so.
Ich finde das super.
Ich finde das super. Das ist Work in Progress. Ja. Kabarett ist Work in Progress und für einen selber, weil das ist halt der Unterschied zum. Also beim Herrn Karl ist schon so, da habe ich den Ehrgeiz, dass ich den Text so bringe, wie ihn der Qualtinger und der Merz geschrieben haben. Ja. Und da muss ich jeden Tag wieder, also ich muss immer am Tag der Vorstellung, muss ich den Text einmal wiederholen, was super mühsam ist. Ja. Also da liege ich dann am Bett und versuche, manchmal so mein Mittagsschlaferl quasi und gehe den Text durch und schlafe dann natürlich weg nach 10 Minuten. Ne?
Brav. Du spielst das im Rahmenhoftheater?
Die Spätlese.
Die Spätlese und doch den Herrn Karl.
Ja. Mhm.
Jetzt verbindet dich mit der Geschichte des Rabenhofs.
Nicht nur mich, dich ja auch, ne?
Ja, schon, aber du hast da einen viel, viel größeren Anteil.
Ja, es behauptet auch immer der Herr Direktor. Ja. Thomas Grazer sagt immer, ich bin so einer der
also nein, du bist der Retter des Rabenhoftheaters gewesen.
Einer der Retter. Stermann Grissemann und die wunderbare, leider verstorbene Hilde Socher. Die Seele brennt, das Schwarzstück
das
war großartig.
Bist du deppert, war
das und groß. Das Fundament oder die Eckpfeiler vom Beginn des Rabenhoftheaters. Und ich habe dort angefangen, ein Stück, Hausfrauen 6 von der Margit Schreiner. Und es war so die Entwicklung, wo auch der Thomas dann auch, ich bewundere den Thomas, weil der halt wirklich gefunden hat, so eine Lücke, die noch keiner gefüllt hat.
Zur Information für alle, die zuhören.
Rabenhoftheater.
Thomas Grazer, Direktor des Rabenhoftheaters.
Genau. Und auch die meist erwähnte Person in diesem Podcast.
Nee, natürlich, weil ja wahrscheinlich viele Leute bei der... Ich habe ja dich auch wunderbar gesehen in dem Stück vom Werner Schneider.
Ah, Galanacht.
Ja, Galanacht war wirklich toll. Und auch, muss ich auch den Kollegen... Oliver Bayer erwähnen, der mich wahnsinnig überrascht hat. Von dir habe ich gewusst, dass du Rampensau bist und dass du theatralisch eine Kraft bist.
Ein unfassbar toller Schauspieler.
Und da habe ich mich da habe ich wirklich gesagt, Chapeau. Also was der Oliver, haben wir mal gedacht, Oliver, du schwänzt vielleicht deinen Beruf damit, was gibt es Neues, leider Gottes. Hm. Aber es ist jeder muss so seinen Weg gehen, ja.
Nein, der Oliver ist ein Universalgenie. Ich habe dem Oliver wahnsinnig viel zu verdanken.
Inwiefern?
Er war derjenige, der mich zu Echt Fett geholt hat.
Richtig,
der
hat Regie geführt.
Ja, genau.
Der hat Regie geführt seinem
Ich finde, Oliver ist wirklich auch wird so allgemein vielleicht sogar unterschätzt.
Vollkommen.
Ja.
Der Mann kann Dinge, das ist unfassbar. Ja. Und ist auch ein hochgebildeter Mensch und ein wahnsinnig lieber Mensch.
Ja, dann müssten wir eigentlich mit Romis, dass der nicht schon mit Romis überhäuft wurde, ist eigentlich ein Wahnsinn. Wie viele Romis hast du?
Vier. Wie viel hast du?
Ich bin der meistnominierte, der keine hat. So wie Robert Mitchum.
Keine einzige.
Oder was? Keine einzige.
Das gibt's doch nicht. Ja, also hiermit Aufruf, ja.
Nein, das ist doch langweilig. Ist doch viel schöner als Alleinstellungsmerkmal, dass man der meistnominierte. Eine Zeit lang war Fritz Karl und ich waren ex aequo und dann hat er doch ein Romy gekriegt. Jetzt bin ich der allein der am meisten nominierte und der es nicht bekommen hat. Irgendwen gibt's und wie heißt der?
Leonardo DiCaprio hat, glaube ich, bis The Revenant keinen einzigen Oscar gehabt.
Ja, da hat man auch immer gedacht, was ist los mit dem. Aber da gab es auch, wie heißt der? Lawrence von Arabien, Kinder, wie heißt der Schauspieler? Wunderbarer Alkoholiker, irischer Trinker.
Ja, deswegen war ich bei Sean Connery.
Ja, genau. Ja. Okay, das ist die Frage für die Zuhörer. Wenn Sie wissen,
genau, schicken Sie ein.
In die Kommentare schreiben. Aber du hast ja eine Chance, du bist... möchte dir nicht so nahe treten, aber bei dir steht ja demnächst die Romy fürs Lebenswerk an.
Ja, das ist es ja. Ich habe ja zum Beispiel in dem Moment, wo du irgendwo fürs Lebenswerk was kriegst, kannst du ja nachher nichts mehr kriegen. Ja? Das ist ja das zweischneidige Schwert. Ja? Ich habe bekommen den Deutschen Kleinkunstpreis fürs Lebenswerk. Ja. Habe ich bekommen in Mainz, schon 2018. Ja? Und daraufhin habe ich gesagt, jetzt werde ich nie wieder einen Deutschen Kleinkunstpreis kriegen. Das war's dann. Ne?
Achso, stimmt, man kann nach dem Lebenswerk
nicht nach dem Lebenswerk, was ist?
Ist schon erledigt.
Eigentlich müsste man das hoch.
Das nächste ist dann nur mehr Ehrengrab, ja. Oder dazwischen ein Professor und dann Ehrengrab. Dann rutscht er ins Ehrengrab. Das war's dann. Das ist die beste Biografie, die man haben kann als Wiener.
Den Rathausmann noch als Zwischen.
Ja, so nachgeschmissen. Ja.
Und das goldene Verdienstkreuz für Kunst.
Das habe ich. Ich habe ein Verdienstkreuz für die.
Wirklich?
Ja,
unter Häupl oder unter Ludwig? Unter wem war das?
Unter Häupl und Meinhard Pocorni hat man es überreicht.
Ah, das schau ja.
Der Lange.
Ja, aber welches hast du gekriegt?
Das goldene Verdienstzeichen für Stadt Wien.
Wie oft warst du mit dem Meilert saufen, damit du das bekommen hast?
Nein, wir waren oft Tennis spielen miteinander.
Das ist so österreichisch, ich liebe es.
Siehst du, und deswegen werde ich nie ein Verdienstkreuz bekommen. Ich spiele nicht Tennis. Ja. Ich spiele nicht Tennis.
Das ist der Manuel Rubey schon, ne? Deswegen kriegt er...
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Tischtennis könnte ich anbieten.
Ja, aber, ja.
Aber das ist wahrscheinlich nicht so nobel, nicht Tischtennis.
So, jetzt habe ich eine Frage. Jetzt, wie ich dich anmoderiert habe, warst du ganz unglücklich, dass ich die Schwabinitzki-Filme erwähnt
habe? Nein, überhaupt nicht.
Jetzt,
nein,
das müssen wir jetzt klären.
Nein, ich kann jetzt, deswegen, mir fällt eine Begebenheit ein, die man aber, glaube ich, die kann man nur gestisch darstellen. Ja?
Super in einem Podcast.
War super in einem Podcast. Nein, schau, ich, weil es geht darum, dass man eben oft auf Sachen angesprochen wird, die man nicht so gern gemacht hat. Okay. Oder die man überhaupt nicht gemacht hat. Gibt's auch. Also ich bin einmal gefahren und irgendjemand hat gesagt, ich habe sie gestern im Fernsehen gesehen. Und gesagt, also was war denn da? Sagt er, na, diese Witze-Show. Habe ich gesagt, das war ich nicht. Sagt er, ja, aber es war trotzdem lustig.
Da gibt es die großartige Geschichte vom Rudi Rubeneck.
Was ist mit,
der war in einer Konditorei in Purkersdorf und isst dort seine Mehlspeise und trinkt seinen Kaffee. Und eine ältere Dame nähert sich ihm und sagt, gell, Sie sind's. Und ich sage, wer? Na, Sie sind der Kaiser. Und der Rudi sagt, Nein, da bin ich nicht. Ja, aber irgendwer sind sie. Und der Rudi sagt, ja, da haben sie recht, irgendwer bin ich. Na, Senks habe ich da recht gehabt.
Da habe ich auch ein schönes, aber das habe ich im Programm sogar drinnen. Ja. Ich fahre im 4A im Bus da, ja, und eine Frau schaut mir an, so, ich merke schon die ganze Zeit, schaust du mir so komisch an und sagt, Sie sind doch dieser Kabarettist. Sage ich, ja. Sag ich, wie heißen Sie? Dann sage ich, Witterseck. Wie? Witterseck. Und sie, na.
Na, aber die Geschichte, wo du mit dem Nia an dem Kaffeehaus vorbeigehst, die erzähl die bitte.
Okay, ich gehe mit dem Nia vom ersten Bezirk in den dritten. Ich sage nicht, woher wir gekommen sind.
Michael Nia Varani,
genau. Ich weiß auch nicht mehr, woher wir gekommen sind. Wenn ihr mich erinnern könnt, würde ich es, glaube ich, nicht sagen. Aber wir sind von irgendwo gekommen aus dem ersten Bezirk. Es war kein Uber mehr, gar nichts mehr. Wir haben gesagt, wir spazieren rauf in den dritten, weil wir beide im dritten Bezirk wohnen. Und gehen die Marxergassen rauf und vor uns öffnet sich die Tür eines Lokals und ein Betrunkener torkelt raus. Er kennt den Nia sofort, ich bin ein bisschen weitergegangen, ja, so, Herr Ali, Sie sind der Einzige, die anderen so lauter Trotteln. Und dann hat er mich gesagt, Wissensek, auch da. Und dann habe ich gesagt, kommt rein, das glauben wir die nie, dass ich euch da getroffen habe. Aber wir haben uns höflich verabschiedet, sind weitergegangen. Und der schreit uns nach, die ganze Marxergasse, mitten in der Nacht auf, ja, kommt's zurück, es Arschlöcher. In 3 Wochen werdet ihr euch niemand mehr erinnern können. Komische Prophezeiung. Und über das Falschwein. Wir nach wie vor von diesem Idioten reden. Der hat sich verewigt.
Wäre lustig, wenn er zuhört.
Ja, naja, jedenfalls das mit um das auf Schwabinitzki zu bringen. Ja. Es war so, jemand sitzt neben mir in der U-Bahn, schaut mir an und sagt, Elfi Eschke. Und ich sag, wie bitte? Er sagt, Elfi Eschke. Und macht... So, also zeigt, um es für die Hörer, zeigt also praktisch gestisch eine große Oberweite, ja, so richtig an, so richtig schlüpfrig in der U-Bahn, so, Elfi Eschke. Und ich sage, ja, Sie schauen die falschen Filme, da gibt es Filme, da sieht man viel mehr und so, ne. Also da, ja, aber Elfi Eschke. Nein, und die Elfi ist eine wunderbare Kollegin gewesen und wenn ich jetzt einmal aus dem Nähkästchen plaudern darf, weil manchmal vorgeworfen wurde, sie zieht sich so gerne aus, ja? Und das stimmt überhaupt nicht. Die war immer, das war eigentlich der Rainer, der Schwabinitzki, der mir gesagt hat, komm, jetzt sei nicht so brüde, weil sie hat gesagt, hast du aber da...
Zur Erklärung, Rainer Schwabinitzki hat Regie gemacht, sehr, sehr oft, und war verheiratet mit
Elfi. Mit der Elfi Eschke, wir haben gemacht die fast perfekte Scheidung, großer Erfolg, fast perfekte Seitensprung, fast perfekte
Hochzeit.
Ich muss mal auch sagen, ich habe die größte Ehre meines Lebens gehabt. Ich habe im letzten Film von der Hildegard Knef mitgespielt. Also das war die fast perfekte Hochzeit, die letzte von der Trilogie. Und da habe ich die Hildegard Knef kennengelernt und das war eine tolle Frau. Es waren zwar nur mehr Ersatzteile von ihr, weil die war schon oft operiert. Ja. Aber das, was noch über war, war wahnsinnig charmant.
Ja. Ja.
Und jetzt sind wir bei mir angelehnt, weil sie mir ein bisschen mühsam ist, Herr Kollege. Und ich kann mich erinnern, der erste Drehtag und ich wusste, scheiße, ich drehe morgen mit der Hildegard Knef. Alter, du lernst einmal deinen Text zur Abwechslung. Ja.
Ja.
Und habe wirklich diese drei Sätze, die ich zu ihr sagen muss, wirklich gebüffelt. Ja. Also, und dann geht's, dann sitzt sie dann da, die Hildegard Knef, und ich muss hingehen zu ihr, und was die Klappe, ne, Ton läuft, die Kamera ab. Ja. Und ich gehe hin zu ihr und mache. Und ich sage, Entschuldigung, Frau Knef, ich habe den Text wirklich gelernt, aber ich habe sie gesehen und ich kann nicht mehr. Und sie sagt, ach, ja, lieber Herr Kollege, ich bin froh, dass es nicht nur mir so geht.
Ma, charmant.
Total charmant. Ja. Ja. Dann hat sie mir ein Buch geschenkt, der geschenkte Gaul, nicht? Und mit Unterschrift.
Ich habe mit dem Tonmeister, der damals bei diesem Film.
Amann!
Genau, Walter mit dem Amann. Walter Amann.
Ja. Legende eigentlich.
Legende.
Kann ja auch Geschichte erzählen.
Ja. Okay. Eigentlich Architekt gewesen.
Ja.
Die schönste Schrift,
das weiß ich gar
die
nicht.
Ich je gesehen habe. Ja. Wunderbar akribisch.
Walter Amann.
Mit dem habe ich Braunschlag drehen dürfen. Mhm. Großartiger Mensch auch. Und der hat mir von diesem Dreh erzählt. Und von
die Geschichte mit dem Clarin, hat er die erzählt?
Nein.
Ah, okay.
Nein, ah, stimmt, Hans Clarin habt ihr ja auch
der Clarin, gehabt. Clarin hat auch mitgespielt.
Die Stimme von Pumuckl für, genau, die Jüngeren, ja, die ihn nicht
kennen. Und der Clarin und die Knef sitzen in einem alten Taxi drinnen, das war der Dreh, ja, und wurde ihnen verkabelt mit Mikrofonen. Und bevor der Dreh beginnt, und der Amann noch gehabt, der Walter hat er keinen Walter, ja. Amann, hat er noch so ein Nagra oder was das gehabt hat, also noch diese analogen Tonbandmaschinen. Ja. Und der Schwabinitzki geht hin zu ihm und sagt, lass mich mal hören, wie sich das anhört. Ja? Also nur privat. Ja. Ne? Und er gibt ihm den zweiten Kopfhörer und hört aber mit der Armen. Deswegen hat er gewusst, was. Und in dem Moment, wo der Schwabinitzki die Kopfhörer aufsetzt, sagt die Knef zum Clarin, dieses Drehbuch ist ja der größte Scheißdreck, den ich je gelesen habe. Daraufhin hat der wortloser Schwabinitzki die Kopfhörer runtergenommen und gesagt, gut, drehen wir.
Ich kannte die Geschichte natürlich.
Ist das die Geschichte? Kennst du die Geschichte?
Ja, aber ich wollte natürlich, dass du sie erzählst. Ja, du erzählst sie so viel besser.
Nein, aber ich war ja dabei auch. Und also ja, also lustig. Also erzählt er die Geschichte. Ist ja wirklich eine schöne Geschichte natürlich.
Ja. Eine sehr schöne
Spricht aber für ihn, dass er sie erzählt.
Ja. Nein, aber es war auch so wirklich. Und ich habe wahnsinnig gerne mit dem Schwabinitzki gearbeitet, weil dem wirklich... Er konnte manchmal so ein bisschen so sein Schimpfschlumpf sein, ja. Aber war zu Schauspielern und Schauspielerinnen war der schon sehr, der hat gewusst. Es ist ja ein Sohn von Klingenberg gewesen, wie ihr vielleicht wisst. Klingenberg war Direktor des Burgtheaters.
Wusste ich nicht.
Ja. Okay. Haben sich aber nicht gut vertragen und ja, also das ist.
Na gut, da fällt der Apfel auch wirklich weit vom Stamm. Ja. Ne? Wenn der
und das Lustige ist, und
der Sohn dann die Filme dreht, die jetzt nicht unbedingt Hochkultur waren.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Ja.
Und es schließen sich so viele Kreise, wie man sagt, die Welt ist klar, sagt man da. Ja. Weil ich habe zum Beispiel dann, wo ich das erste Mal überhaupt auf der Bühne gestanden bin, als Komparse im Burgtheater, war in einer Inszenierung von Klingenberg. Und zwar war das Richard der Zweite, mit Frank Hoffmann, den ich jetzt beerbt habe in Güssing als Intendant. Also es ist alles, es ist manchmal denkt man sich, es gibt keine Zufälle.
Es ist ein Dorf alles,
gell? Oder es ist alles irgendwie verwoben miteinander. Ja.
Was machst du in Güssing?
Ich bin in Güssing, also mir wurde angeboten die Intendanz des Kultursommers.
Ja.
Und eigentlich die Arbeit von Frank Hoffmann fortzuführen. Und der hat mich schon zu Lebzeiten gefragt, ob ich das, er würde gern, dass ich das weitermache, weil wir sind Nachbarn da unten im Südburgenland auch, und er hat gesagt, ja, also wenn, dann soll ich das machen. Und er hat eine wunderbare Arbeit mit einem Laientheater gemacht und die wirklich zu hohem, auf ein hohes Spielniveau gebracht. Und ich habe gesagt, du Frank, du bist da die ganze Zeit da, ja, sitzt auf deiner schönen Burgtheaterpension, nur ich bin unterwegs, ja, ich kann nicht, und mit Amateuren kannst du nur kurz proben, die arbeiten alle, dann kannst du vielleicht von 6 bis 7 proben oder so. Das heißt, du hast eine Probezeit von ab Jänner für den Sommer, das geht bei mir nicht. Dann habe ich gesagt, na, überleg das noch, ich möchte eh noch die 100-Jahr-Feier machen, Burgenland, und dann, gut. Dann haben wir gedacht, gut, das war's. Und dann ist aber, dann kam Corona. Und dann, dann ist auch der Hof, Frank Hoffmann relativ überraschend gestorben. Und dann kam ein Anruf aus vom Büro des Landeshauptmanns, Doskozil, und ich soll einmal vorbeikommen. Und ich mache jetzt nicht die Stimme nach.
Ich
mache es nicht nach, weil das gehört sich nicht. Weil ich finde erstens einmal, ich finde, wie er damit umgeht, ist wirklich vorbildlich und muss tapfer. Lassen, ja. Also ja. Wirklich, das ist schon Hut ab, muss man da sagen. Aber gut, abgesehen von dem, ich komme also hin und er sagt, und er war gut befreundet mit Frank Hoffmann, der Landeshauptmann, und er hat gesagt, er gehört, ich bin der Wunschnachfolger und ob ich mir das vorstellen kann. Und dann habe ich auch gesagt, also mit Theater und so, aber dann habe ich gedacht, ich kann nicht nur nachsagen irgendwas, ich kann nicht wieder gehen und sagen tschüss. Und dann habe ich gesagt, ich kann mir höchstens vorstellen, so eine Art Kabarettfestival, ein Satirefestival dort zu machen, weil das ist schon irgendwie meine Kernkompetenz. Und da kenne ich mich irgendwie aus, da habe ich auch Connections und es stimmt ja auch, mittlerweile kommen ja Kollegen und Kolleginnen runter, ja. Auch wegen mir, die ja. Würden nicht da wegkommen, wenn klar. Ich nicht sagen, wenn die sagen, beim Andi
nur Israel. Zur Erklärung, Thomas, mich hat er noch nicht
gefragt. Ja, das wollte ich gerade sagen, aber ich kann dir,
nicht
ja. Aber nur, ich kann dir auf meinem Handy was zeigen, da steht die Liste Künstler für den Kultursommer.
Ja, da kriegst du es dir nicht so geschwind dazu.
Und
das ist den Trick kennen.
Also so mache ich es auch immer. Ich respektiere Stelle, das. An erster Stelle Robert Palfader. Ja, ja. Und sowas erfindet man nicht. Ich bin, na. Wenn du fragst meine Frau, ich lüge so schlecht.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, du bist da ganz vorne auf meiner
Apropos,
Liste.
Apropos, warst du dann bei dieser 100-Jahr-Feier mit dem legendären 100 Jahre Burgenland, ne?
Da gab's
doch, ja, da hat doch diese Band so, Karikari hat doch dann gesagt, bah, und ihr feiert jetzt.
Ah, ja,
und
ja, das war,
die
ja,
im
ja.
Orchester kriegen alle nichts Zeug. Und du bist der Alfons legendär Auszug.
Der Alfons ist ein bisschen mit einem Köpfel ins Fettnäpfchen gehupft.
Ja. Aber es macht nichts.
Na gut, und jedenfalls habe ich dann gesagt, ja, also das kann ich mir vorstellen. Auch ein bisschen auch mit dem Hintergedanken, die werden sagen, naja, das stellen wir uns nicht vor. Aber, und dann haben die gesagt, ja, das ist eine gute Idee, großartig, genau das brauchen wir. Und für den bin ich Intendant Kultursommer Güssing.
Na, gratuliere. Intendant.
Ja, ja.
Passt.
Dankeschön.
Wie alt warst du, als du Müllers Büro gemacht hast?
Gute Frage, pass auf. Gar nicht, je älter als ich ausgesehen habe. Ich glaube, ich war 30.
Nein.
Ah, wirklich?
Wirklich?
Ja.
Du schaust aus, als
würde 22, 23. Ja. Ja.
Ernsthaft?
Ja, ich weiß. Also, ja.
Ein paar Jahre jünger und man würde dir einen Schlecker in die Hand drücken wollen, sagen gesagt, ja. Geh am Spielplatz.
Pädophiler, du.
Was waren die schönsten Drehs?
Natürlich, Müllers Büro war natürlich man, im Nachhinein, oh ja, weil wir irrsinniges, es war eine kreative Stimmung, weil wir sehr viel am Set da noch geändert haben und der Niki das zugelassen hat, der Christian Schmidt, der den Müller gespielt hat, der Niki und ich, wir haben zu dritt eigentlich dann sehr viele Szenen dann neu und dem Christian ist da was eingefallen, ich könnte da durch die Tür springen und der Niki, na gut, dann springe ich durch eine Tür, ja. Dann haben sie eine Tür gebaut, wo man durchspringen. Also das ist dann dauernd dem Christian eingefallen. Mhm. Und ich habe dann auch irgendwie dazu improvisiert Sachen. Das ist dann leider bei den nächsten Filmen vom Niki, dann ist er draufgekommen, er ist ein Regisseur und muss dann das letzte Sagen haben. Das ist dann ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Aber diese kreative Atmosphäre habe ich sonst eigentlich nie erlebt.
Warum gibt es das eigentlich nicht mehr? Jetzt im ORF zum Beispiel. Ja? Warum? Ich habe so gute Köpfe in dem Land.
Ja.
Warum spanne ich nicht ein geiles Ensemble zusammen und lass die ein bisschen improvisieren und vertraue darauf, dass das schon lustig wird?
Naja, weil Drehzeiten immer teurer werden und du kannst nicht sagen, also es gibt ja tolle Outtakes von Charlie Chaplin, wo der 200 Takes macht von einer Szene, wo er durch eine Drehtür geht.
Und das geht halt nicht.
Und es immer mitdreht, obwohl man natürlich jetzt ist billiger, Material ist billiger jetzt, weil du ja auf digital alles löschen kannst und nicht. Aber die Zeit ist teuer. Ja. Die Zeit ist einfach teuer. Und deswegen geht das nicht.
Und ich glaube, es ist schon besser, wenn man sich vorbereitet.
Natürlich. Aber du hast Undercover gemacht. Das war mit eins der besten Sachen, die du je gemacht hast. Oder war das wenig improvisiert und wirkt
nur so? Das war zu 100% improvisiert. Na? Aber das ist halt kein Film.
Dein Erfolg halt gibt mir recht.
Nein, aber es kommt aufs Konzept an, natürlich. Es gibt Filme, wo man Film sagt, der improvisiert sich durch die Rolle durch und dann gibt es halt festgeschriebene Geschichten.
Ja, ja.
Ich bin auch der Meinung von Robert, das ist schon ganz gut, man improvisiert ja dann, wenn die Drehbücher schlecht sind. Ne? Dann sagt man, kann ich das anders sagen und so. Und Ich muss sagen, das Beispiel für Drehbuch, wo man alles genau so sagen konnte, wie es geschrieben war, war Brüder.
Ja.
Brüder war, da hast du kein Wort ändern müssen. Das ist kommen und das gesagt, die haben auch jeden Charakter anders in der Sprechart gehabt.
Ja.
Und da habe ich gewusst, aha, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, darf ich das anders sagen, darf ich das Wort am Ende sagen. Weißt du, das war irgendwie. Ja. Und dann haben wir schon gedacht, das ist meine Schuld. Ist es ja auch, weil, sage ich jetzt einmal, echte Profi-Schauspieler kennen ein Telefonbuch oder kennen alles spüren. Ja? Ja. Und ich brauche, es muss immer irgendwie ein bisschen was mit mir zu tun haben. Ja. Ja? Das ist ja der Kabarettist, wo die Person immer im Mittelpunkt steht oder das Thema ist. Ja.
Ja.
Und deswegen muss ich auch, wenn ich mal was spiele, was ich Ihnen geschrieben habe, muss ich das Gefühl haben, ich habe es geschrieben. Das ist zum Beispiel so, dass ich Texte, Fremdtexte, wenn ich es lerne, selber schreibe nochmal. Also ich habe zum Beispiel den Herrn Karl noch einmal selber in den Computer hineingetippt.
Wow.
Zum
Merken.
Zum Bekommen, ja, okay. zum Inhalieren, ja. Aber auch zum Merken.
Ja.
Ich glaube, dass ich durchs Schreiben kommt es leichter in den Kopf hinein. Ja.
Jetzt hast du im Kino riesengroße Erfolge gefeiert, ja. Mit TV-Filmen, auf der Bühne, als Kabarettist, auch als wiederherstellender Künstler. Ja. Gibt es noch irgendetwas, was dich reizen würde? Irgendetwas, wo du sagst, das würde ich wahnsinnig gerne noch machen?
Nicht wirklich, sonst hätte ich es schon gemacht. Also ich denke mir, das Einzige, wo ich noch ein bisschen... Nein, es gibt zwei Sachen. Ich denke mir, ich würde schon ganz gern noch einmal wirklich einen guten Film drehen. Ich glaube, da habe ich noch Bringschuld. Da könnte noch, und vor allem in dem Alter, in dem ich jetzt bin. Das heißt, ich könnte Figuren spielen, die ich vorher nicht spielen habe können.
Ja. Urgroßvater.
Urgroßvater.
Unfassbarer Beiler.
Alte Penner. Alte Penner. Ja, den Obischwimm machen alle jetzt. Ja,
deswegen habe ich Urgroßvater.
Ja. Das ist immer, also auch in den Ankündigungen von einem Veranstaltung, das Urgestein, ja, die lebende Legende. Das geht mir so am Arsch. Ja. Ich war am Anfang war ich ja
das atmende Fossil.
Ja.
Legen die dir schon Blumen vor die Haustür?
Ja, und kommen da denkst du. Und ich denke mir mal, am Anfang war ich die große,
beim Wintersack
das große Talent, der Neue. Und dann gleich das Urgestein dazwischen, ja. Das habe ich nicht mitgekriegt, was das war.
Von Wunderkind zu Urgestein in nur 12
Urgestein, Jahren. Ich sag mal, Urgestein, das prägelt schon so, ja.
Ja. Comedy-Fossil.
Das Comedy-Fossil, ja. Oder was gibt's noch? So, was das so für
Sind
Ausdrücke.
Sind wir doch froh, dass wir weiße Haare haben, bevor sie uns ausgehen.
Entschuldige. Ja, und die Alternative zum Altwerden ist ja auch nicht so
ist
super.
Ist auch nicht super. Ist auch nicht super.
Also jung sterben meinst du, oder?
Zum Beispiel,
ja. Wobei der Legendenstart, also fürs Ego ist es ein Wahnsinn, jung sterben.
Du ja, aber für halt Musiker. Nichts mehr Musiker, davon. Musiker.
Ja, stimmt, Musiker.
Ja, I am too old to die young. Musiker dürfen ja höchstens 27 werden.
Wobei der Tod ja eine großartige Figur
war. Ja, reden wir ein bisschen
war.
Über den Tod.
Das Sippesappe.
Ja, das Sippesappe.
Ja.
Ja, der hat mich von relativ am Anfang an begleitet. Ich glaube, zweites Programm oder so war das schon drinnen. Und der Tod wurde geboren in einer Spielwarenhandlung. Und zwar Gudrunstraße, 10. Bezirk. Ich bin wieder mal spaziert durch den 10. Bezirk, besuche so die Orte meiner Kindheit und denke mir, jetzt gehe ich in das Spielzeuggeschäft, wo ich immer die Nase platt gedrückt habe und nie das gekriegt habe, höchstens einmal einen Zorotegen, wo vorne die Kreiden drauf war, dass man gesehen hat, wenn man jemanden getroffen hat. Das war sehr lustig.
Dafür war das?
Ja, da war
vorne. Ich habe immer geglaubt, dass es keine Verletzungen gibt.
Nein, das war eine Kreide drauf.
Ja.
Ich meine, spitz wäre, hätte man auch gesehen.
Da merkt man, das ist eine andere Generation.
Andere Generation. Ja. Und ich denke mir, und jetzt kaufe ich mir einen Kapselrevolver, den ich nie gekriegt habe. Ich meine, als erwachsener Mensch.
Mit den roten Plastik.
Mit den roten Plastik-Eindingser, ja. Aber mit diesem Ring. Ja,
ja, klar.
Und man dachte, so, jetzt gehe und kaufe mir einen Plastikrevolver.
Wie alt warst du
denn? Naja.
Mitte 40.
35. Mitte 40. Also. Nein, wie der Tod angefangen. Nein, Moment.
Okay.
81, nein, das ist schon jünger. Okay, also 26.
Ja. Aber nicht in einem Alter, wo man sich so ein Plastik...
Nicht, wo man eigentlich sowas kauft, ja. Und ich gehe dort in das Spitzergeschäft der Gudrunstraße, die übrigens früher immer gehabt haben, unten im Keller so eine Skelectrix-Rennautobahn, falls euch das was sagt. Skelectrix ist die bessere Alternative zu Carrera. Ja. Und die haben das ausgestellt und dann, egal, Kindheitserinnerung. Und ich gehe dorthin und vor dem Geschäft ist ein Wühltisch,
ja,
wo geschätzt 12 bis 20 Todpuppen liegen.
Aha.
Und da steht Abverkauf 10 Schilling. Haben diese ganzen Todpuppen, das ist völlig skurril ausgeschaut, weil natürlich kein Kind, niemand wollte es haben.
Ja, klar.
Und ich denke mir, lustig, nehmen wir eine mit. Ich Trottel, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich alle gekauft, weil ich bin dauernd in der Angst, dass ich die verliere und habe die auch nicht nachbekommen.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, ich nehme die mit. Und dann bin ich zu einer Voraufführung gefahren nach Schwarz in Tirol, wo ich früher mal meine Voraufführungen gemacht habe, und habe diese Puppe mitgehabt und hab dann im Zug haben wir doch so eine Endnummer geschrieben mit der Puppe. Und seitdem ist sie dabei.
Geil,
die ist großartig.
Ja, also die ist großartig, aber mittlerweile ist sie schon so fragil, weil die ist jetzt über 40 Jahre alt, diese Puppe, und dieses Gummi. Ich habe schon Angst, dass es irgendwann einmal mit dem Finger durchfährt, weil das schon ganz dünn ist, der Gummi. Ja.
Und die ist dann tot, die Puppe.
Der Tod ist tot. Und mittlerweile wissen ja Leute, dass ich so Todpuppen suche. Und ich habe jetzt mittlerweile schon von einigen Leuten welche geschenkt bekommen, die aber auch wunderschön sind.
Ja, aber halt nicht die.
Aber nicht das Leben haben. Also der Tod hat ein eigenes Leben.
Ja.
Der beginnt sofort und es sind schön gemachte aus alten Puppentheatern. Und ich habe so, keine wird so lebendig, wenn ich diese Puppe, wenn ich da mit dem Finger reingreife und den Kopf, sagt die selber zu mir, na, wird endlich Zeit, dass wir wieder spielen. Was ist mit dir? Ja, fang sofort zum Reden an. Und das ist die Magie von Puppen und Masken. Ja. Wenn die, manche haben nichts, leben nicht, und manche beginnen zu leben. Und das ist irgendwas Magisches, was halt in unserem Beruf das Magische drin ist. Es gibt nur so ein Element, was wir nicht beschreiben können, aber was es ausmacht.
Ja.
Ich muss ein Geständnis machen, du hast eine Ausbildung gemacht und ich bin so heilfroh, dass du dieser Profession nicht nachgehst. Weil
Pantomime, darf ich raten?
Ja.
Wirklich?
Ich hasse Pantomime.
War das jetzt wirklich echt jetzt?
Ja, ich war, wenn es nach Urteilen von Leuten geht, die sich auskennen, ein sehr, sehr guter Pantomime.
Mhm.
Also Hupsi Kram hat gemeint, ich war wahrscheinlich der beste europäische Pantomime. Aber ich habe es Gott sei Dank. Ich habe alternde Pantomimen gesehen. Ich habe 50-jährige Pantomimen gesehen mit einer Wampen, wie
es einfach nur traurig ist.
Und dann habe ich gedacht, das ist traurig.
Ja.
Das hat was Trauriges. Und ich habe eine der letzten Vorstellungen von Marcel Marceau gesehen.
Mhm.
Und zwar hat er aber schon einen Ziederer gehabt. Einen leichten Tremor gehabt. Und wenn der jetzt gemacht hat, die Wand oder so, oder das Glas, hat das Gefühl, dass seine ganze Welt ist in einem stetigen Erdbeben, in einem leichten. Die Wand.
Wäre auch ein guter Kameramann geworden.
Ja, und dann haben wir gedacht, nein, das ist so traurig. Und dann hat er aber noch immer dieses Kostüm, dieses Bip-Kostüm angehabt aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Und dann denke ich so, Alter, na, das ist eine schreckliche Vision.
Aber lustig, dass du jung dir diese Gedanken gemacht hast, wie wird das einmal wirken, wenn ich dann nimmer.
Naja, ich habe schon eine Zeit lang Pantomime immer wieder eingebaut und ich habe das Stilmittel verwendet und aber die Schule bei Le Coq war ja auch keine klassische Pantomimenschule und hat sich auch immer lustig gemacht über diese Schulen von Marcel Marceau und so weiter, über diese klassische Pantomime mit weißem Gesicht.
Wie lange warst du in Paris?
Ich war 3 Jahre in Paris.
3 Jahre?
3 Jahre, weil wie heißt der Habakuk in dem Stück, sagt ihm, ich war 2 Jahre in Paris. Ja, Raimund. Ich war 3 Jahre, sage ich es immer, damit nicht alle sagen,
wie ist denn Habakuk Französisch?
Nach 2 Tagen gut, ich weiß eh demnächst wieder nach Paris, freue mich schon wahnsinnig. Ich versuche einmal im Jahr in Paris zu sein, eine Woche Minimum. Und es ist ein bisschen wie Heimkommen auch für mich. Also oft denke ich immer, warum lebe ich nicht da? Paris hat sich schon verändert.
Ich wollte gerade sagen, Paris vor 10 Jahren, kompletter Unterschied zu Paris
Es ist eine schwierige Stadt geworden, oder harte Stadt, aber hat trotzdem noch immer was unbeschreiblich toll ist.
Aber wenn du nach Paris fährst, kannst du mir aus dem Louvre was mitnehmen?
Ich habe schon was mitgebracht. Ich habe mir aber diesen Diamantzahn, habe ich mir gehört. Ja, ganz einfach. Der Giftschaum. Mein, der rechts oben Napoleon.
Ausgezeichnet.
Ja, aber das ist doch toll. Also da finde ich auch zum Beispiel, also das ist wie Riffifi oder so, ja, so Gentleman Gauner. Ja. Keiner wurde verletzt, keiner wurde, ne, die haben das gemacht.
Ja. Jetzt habe ich noch Versicherung muss zahlen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Hast du den Bastian Pastewka hier kennengelernt? Ihr habt so viel Gemeinsamkeiten.
Das Doppelkind meinst du?
Nein, ich meine das Fernsehformat, also auch, aber das Fernsehformat, dann die Pantomimen-Sache.
Nein, ich will leider
nicht. Seid ihr euch je über den Weg rein?
Nein, ich habe ihn nie kennengelernt, leider. Schade, ich finde den toll, ich finde den ganz toll.
Ich auch nämlich.
Von deutschen Comedians habe ich Otto kennengelernt.
Wie war der?
Großartig und ganz nett, ganz einfach, also nicht überdreht. Ich habe den Otto kennengelernt bei einer Romy-Verleihung, weil ich ja die Rede gehalten habe. Also
immerhin.
Für den Thüringer habe ich die Laudatio gehalten.
Andi, selbst wenn du eine Romy jetzt bekommen würdest, habe ich immer noch viermal mehr wie du.
Ja, das weiß ich. Der Nirvarani hat noch mehr als du. Also es gibt immer einen, der noch mehr hat.
Ja, da siehst du, wie wertlos das ist.
Der Nier hat gesagt, wie er die letzte Romy bekommen hat, hat der Nier gesagt, ich will keine mehr. Gibt es im Wintersekt, der hat noch keine. Hat er gesagt,
boah,
ja, das ist auch gemein.
Boah,
ja.
Nein, das ist unfair.
Nein, gibt es nicht im Wintersekt in diesem Sinne?
Nein, ich will es nicht.
Nein, er will es nicht.
Okay. Ja. Na cool.
Tausend Dank, dass du da warst.
Ja, es war ein Vergnügen,
mit dir die Zeit verbringen zu dürfen.
Das war wirklich schön, ich freue mich wahnsinnig.
Cool.
Ja, verlogenes Stück.
Ja, Gott, herzlichen Dank fürs Einschalten. Danke an die Witasek fürs Kommen.
Ja.
Busse.
Busse.
Busse, Pa.
Missing Link.